Mitarbeiterführung und Barrierefreiheit im Tourismus. Für mich als Führungskräftecoach und Personalentwicklerin das wichtigste Thema in einem touristischen Betrieb bzw. in allen Betrieben, egal in welcher Branche, die Mitarbeitenden. Hier hört ihr jetzt die vierte und letzte Folge zur Serie Tiroler Nachhaltigkeit im Tourismus mit Best-Practice-Beispielen aus allen Regionen. Nochmal vielen Dank an alle meine Interviewpartner, der Nicole Ellinger vom Alp Art Hotel in Götzens, dem Maximilian Grüner und seiner Partnerin Theresa vom Grünerhof in Obergurgl, dem Franz Josef Perauer vom Zillertaler Hof Alpine Hideaway in Meierhofen, dem Alois Reiner von der Gasthof Post in Strass, dem Arthur Fankhauser von der Wellnessresidenz Alpenrose in Maurach und den Thomas Geiger von der Wirtschaftskammer Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft. Die Folge 4 zu Mitarbeiterführung und Barrierefreiheit im Tourismus.
Du hast jetzt ein ganz Wichtiges angesprochen, die Mitarbeiter.
Ja.
Es gibt ja schon, und ich habe es auch persönlich so kennengelernt, ich habe gemerkt gehabt, Ganzjahresbetriebe haben es um einiges leichter, Mitarbeiter zu finden. Ich habe auch selber in einige Ganzjahresbetriebe als Führungskraft gearbeitet und bin dann eigentlich aufs Gegenteil draufgekommen, dass schon alle noch viel, vor allem junge Mitarbeiter, vor allem junge Leute, wirklich gern auf Saison gingen. Weil sie dann sagen, sie haben da noch einen Monat oder 6 Wochen Pause zum Beispiel. Gell? Wie geht es denn da eigentlich in der Alpenrose mit dem Thema Mitarbeiter?
Also generell muss ich sagen, denke ich, haben wir schon ein großes Glück. Nicht nur mit unseren bestehenden Mitarbeitern, sondern ich denke, dass wir in einer wahnsinnig tollen Region leben, die auch, sage ich mal, nachhaltig bzw. auch ganzjährig interessant ist. Das ist einmal das Allererste. Als Zweites möchte ich sagen, irgendwie schafft man es, wie genau, wenn man vielleicht andere sagen, ich weiß es nicht, aber dass wir doch unsere Stammmannschaft in dem Sinn sehr hoch halten. Wir haben eine durchschnittliche Verweildauer im Unternehmen von über 4 Jahren. Das heißt, das ist über so viele Menschen zusammengerechnet eigentlich wirklich ein guter Wert.
Das ist ein guter Wert.
Wobei man sagen muss, wie heißt das, der Spruch so schön, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Natürlich haben wir sehr viele Langjährige, das heißt auch einiges an Teilen von unseren 12 verschiedenen Abteilungen ist schon recht kurzfristig im Unternehmen. Also ein bisschen spielt es da schon durch. Also, aber ich sage, die Stammmannschaft, also die wirklich auch Führungskräfte und so, das ist eigentlich recht stabil. Das, glaube ich, hilft uns aber auch, Mitarbeiter zu finden oder auch, was wir sehr viel haben, ist Kollegen und also unter Kollegen, die holen dann Mitarbeiter selber her. Gibt es auch für gewisse, sage ich mal, das ändert sich natürlich immer, aber wenn wir ganz dringend jemanden suchen oder wenn wir Ausfälle gehabt haben oder eben durch Zufall hat sich ein Pärchen gefunden und die sind dann auf einmal 2 Stellen, die auf einmal leer werden, nicht? Dann aktivieren wir so unsere internen Agenten und nachher geht's los und da gibt es auch Prämien und so weiter. Also, aber ansonsten, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber da ist das Wichtige, einfach zu sagen, ein Jahresbetrieb hat sehr viele Vorteile. Man muss es ordentlich kommunizieren. Wir setzen dabei sehr viel auf Nachhaltigkeit, Kontinuität, Dienstplangestaltung, das sind so Dinge, die sind bei uns sehr, sehr wichtig. Da sind auch die Abteilungsleiter unglaublich stolz und auch dahinter. Natürlich brauchen wir dementsprechende Manpower, also wir haben einfach mehr Mitarbeiter vielleicht wie andere. Die Kalkulation ist eine andere, weil wir, Gott sei Dank, muss man auch sagen, in einer Auslastungsthematik drinnen sind, wo wir jetzt nicht sagen können, du, wir haben Montag bis Donnerstag haben wir 40% Auslastung und am Wochenende sind wir voll und können dementsprechend planen. Wir haben immer kontinuierlich eigentlich eine gute Auslastung. Und dann ist es immer so, dass wir dann auch von Haus aus anders planen müssen. Also das Radl, das setzt sich natürlich überall hin fort. Aber wie gesagt, solange wir in dem Segment auch gut weiter ausgelastet sind, wenn wir es auch weiter so machen. Und Krankenstand kann man nie 100% einrechnen, aber Urlaube sehr wohl. Und deshalb ist es da ganz wichtig und das ist sicher eines unserer größten Assets, das uns hilft, auch Mitarbeiter zu finden. Aber zu deiner Aussage von, dass speziell junge Leute auch Saisonverträge schätzen, das stimmt, das kann ich zu 100% unterschreiben. Ich darf nicht gescheit sein, ich bin selber Saison gewesen, deswegen, ich habe das auch sehr genossen. Ich sage, das ist wirklich nur in einer gewissen Spanne interessant, finde ich, weil dann ist eher so, dass die Leute zu uns kommen, eben weil wir ein Jahresbetrieb sind und sie sagen, ich brauche nicht jetzt mal neu anfangen. Wenn ich Pech habe, dann tauscht sich die komplette Mannschaft aus. der anderen Seite ist das vielleicht wieder oft lustig, oder? Wenn du sagst, boah, lerne ich auch neue Leute kennen und so. Da sind viele, die das auch sehr genießen und teilweise auch lang durchziehen. Mhm. Natürlich ist finanzieller Aspekt auch da. Also Saisonarbeit ist einfach auch, denke ich, gut bezahlt. Also Kosten logiefrei und so weiter. Und das Ganze ist ja das bei uns zum Beispiel nicht. Wir verlangen jetzt mittlerweile Betriebskosten. Mhm. Einfach, um dem auch eine Wertigkeit zu geben. Ja. Weil jeder, der zum Beispiel keine Wohnung hat bei uns und so, oder der selber seine Gemeindeabgaben zu zahlen hat, seine Miete und so weiter, der ist natürlich freier, sage ich mal, in der Berufswahl und so weiter, aber hat natürlich finanziell einiges an Mehraufwand, das die Leute oft gar nicht so realisieren, die in Mitarbeiterunterkünften für Bagatellen wohnen. Ne? Aber hat alles Vor- und Nachteile natürlich.
Ja, absolut, absolut. Du hast jetzt auch angesprochen, dass es halt einfach wirklich eine Fluktuation gibt. Eine Fluktuation ist ja in der Hotellerie und Gastronomie sowieso herkommen wie in anderen Branchen, weil es einfach aufgrund von der Saison allein schon mitunter gegeben ist. Aber ihr habt auch in der Alpenrose sehr viele unterschiedliche Nationen.
Ja, wir haben, das wechselt immer ein bisschen, je nach Fluktuation auch, aber ich glaube, wir haben mittlerweile 22 verschiedene Nationen da bei uns. Vorwiegend immer nur Österreich ist auf Platz 1, dann wechseln sich Deutschland und Ungarn witzigerweise auf 2 und 3. Das wechselt immer. Früher war es ganz klar Österreich, Deutschland, Ungarn. Das ist einfach der Aachensee, ist auch, hat auch einen riesigen, die wohnen sogar teilweise auch schon am Aachensee in der zweiten Generation und so weiter. Das ist ganz interessant. Und dann aber wirklich Philippiner, Thai, dann haben wir Inder, habe ich glaube ich 3 mittlerweile und Irak, Afghane.
In der Küche oder Wellness der?
Thais, gell? Thais. In der Küche, die sind alle 3 in der Küche, die Inder. Ja. Einen Ägypter habe ich als Masseur, der mittlerweile aber österreichischer Staatsbürger ist. Ja, und auf alle Fälle, es macht es sehr spannend. Bringt natürlich auch sehr viel Arbeit mit sich, weil nur natürlich wir schauen, dass wir eine Deutschkurse organisieren. Die DVB ist da gute Zusammenarbeit und das ist, also das läuft mittlerweile ganz gut. Und halt wichtig ist, dass wir auch einen klar machen, der Schlüssel zu einer guten Zusammenarbeit ist meiner Meinung nach als erstes die Kommunikation. Weil wenn das nicht funktioniert und wir haben Unternehmenssprache Deutsch, natürlich kann man sich mit Englisch ein bisschen umfretten oder so. Aber wenn du natürlich unterschiedlichste Nationen auf einem Fleck hast, brauchst du eine gemeinsame Sprache und das ist bei uns einfach Deutsch. Und da versuchen wir sie auch zu motivieren, dass sie das auch untereinander beherzigen. Und was mir ganz wichtig ist, auch, dass wenn Muttersprachler auf einen Drittsprachler treffen, ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass sie sich in der Sprache unterhalten, die sie verbindet, und das ist Deutsch. Jede Gelegenheit nutzen wir, dass wir das immer betonen, einfach um die Kommunikation auf eine Ebene zu heben, wo du Missverständnisse so gut wie es geht ausräumst. Und das passiert leider oft, wenn unterschiedliche Landessprachen aufeinandertreffen. Und da können Gesten dazukommen oder irgendwas und das kann ein riesen Missverständnis werden. Und das ist teilweise schon, ja, ich möchte nicht sagen eskaliert, aber das ist schon wegen irgendeiner Kleinigkeiten, wo da richtige
weil es halt einfach
Rivalität.
Die Gestik keine andere ist, die Mimik.
Nein, der schaut die um und lacht, weißt, und redet mit seinem Kollegen ganz was anderes. Und dann ist er, ja, jetzt hat der mich um den ausgerichtet, nicht? Und so weiter. Also das kann wirklich, das kann ganz komische Züge annehmen. Und da, wir haben zum Beispiel speziell da ist wichtig, Präsentation, die heißt Art des Hauses. Wenn sie starten, das ist ein ganz klar geregelter Ablauf bei uns. Also mit Dienstvertrag startet eigentlich am Montag mit 2 freien Tagen quasi. Also die 2 gehen uns dann schon bei der Probezeit an, weil das ist ja mittlerweile mit einem Monat eh wurscht. Und dann ist Welcome-Tag und Anreisetag. Am nächsten Tag treffen sie sich im HR-Büro zum Zeug unterschreiben und so weiter. Vorab wissen sie dann schon, wo sie hin müssen, wer ihr Partner ist. Und dann ist am Mittwoch eigentlich meistens der erste Tag. Mit so einem Abteilungsleiter führt sie halt ein bisschen durch die Gegend und arbeiten sie schon mit. Und meistens am Freitag ist dann diese Präsentation noch, wo sie nochmal alle, die starten in verschiedenen Abteilungen, kommen sie im Seminarraum bei uns, dann haben wir eine Präsentation. Und dann ein bisschen die Geschichte vom Hotel, weißt du, also ich sage einmal 20 Minuten oder was dauert das, alles zusammen, aber ein bisschen die Geschichte, dass sie wissen, wer wo ist, und so ein paar von den Geschäftsführerköpfen und so. Und wir haben ja 2 Geschäftsführer und unseren Eigentümer dazu. Und damit sie einfach die kennen schon einmal, wenn sie sich da im Hotel herumschleichen, sag ich nicht. Und Abteilungsleiter auch alle, weißt du, alle Abteilungsleiter. Und dann wissen sie, aha, okay, die denken sich was dabei und wir kriegen da auch Fragen gleich. Gell? Ein paar, was bei uns ein Riesenkomplex, haben wir natürlich auch eine Map da. Und dann sagen wir, natürlich, ich sage immer an jeden Macht mittlerweile meine Kollegin auch diese, aber ich habe ihnen das auch mitgegeben. Ich habe, glaube ich, sicher 1,5, 2 Monate braucht, sicher, bis ich für mich selber auch gewusst habe, okay, ich weiß, wo ich hingehe. Also ich weiß jetzt, wie ich von schnellsten von A nach B komme und da auf und um mich und so weiter. Und das ist schon eine Riesen-Challenge, gell? Und deswegen, ja, wir haben auch sehr viel Unterstützung, denke ich, bereit für unsere Mitarbeiter. Und so versuchen wir halt, weil speziell in der ersten Zeit ist es schon oft kritisch, wenn du sagst, wenn ich mich nicht aufgenommen fühle oder wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann da hingehen und sagen, hey, du, mir passt was nicht, ist ja kein Problem, nicht? Man kann ja darüber reden oder man kann ja sich was anderes vorgestellt haben oder, und dann sage ich immer, du, wenn ich nichts weiß, dann kann ich nichts tun, nicht? Deswegen muss man ja das sofort signalisieren. Wir sind offen, bitte, auch Selbstkritik, bitte, jederzeit kann man darüber reden und wenn man einen gemeinsamen Nenner dann irgendwo findet, ist gut und wenn nicht, ist vielleicht auch gut, nicht? Aber ich muss es zumindest wissen. Das ist für mich ganz wichtig. Was ich vielleicht vergessen habe, entschuldige, es gibt in der Abteilung selber schon noch einen Buddy dazu, gell? Also sagen wir so ein Patensystem oder wie das heißt. Wir sagen ein Buddy. Und der ist wirklich, der, du hast den gleichen Dienst wie der oder die. Das heißt, du bist ein bisschen der Schatten in der ersten Woche. Ne? Du bist bei dem dabei, quasi nicht. Also du bist da und das ist auch, das haben wir gelernt, einfach sehr wichtig, dass die Leute das auch wollen. Gell? Ich habe das auch nicht. Wahrscheinlich war der Meinung, jeder ist da natürlich cool, wenn ein neuer Kollege kommt. Das ist nicht der Fall. Das kann ich nur aus erster Erfahrung sagen. Jeder ist auch dafür nicht gebaut irgendwie, nicht? Aber es gibt da genug, die sich herauskristallisieren, dass das für sie wirklich eine Freude ist, jemanden neuen aufnehmen. Und für ein paar, speziell ein paar Alteingesessene, bitte nicht fair sein, wenn sie das hören, ist natürlich schwieriger, gell? Weil du natürlich da vielleicht mehr einfach in deinem Radl drinnen bist auch und so. Und das ist auch oft für uns immer wieder Anstoß, eben durch solche Sachen, auch wie Umweltzeichen oder Küchenprofit oder wie sie alle heißen, dass man da immer wieder frischen Wind kriegt und auch mitarbeitertechnisch versuchen wir natürlich auch über die Abteilungsleiter, weil dafür sind wir einfach zu viele. Ich kann nicht daneben auf die Seite nehmen und wie schaut es aus, dass wir den Prozess da überarbeiten nicht, sondern da ist wichtig, dass man die Abteilungsleiter, sage ich mal, hell macht und da auch wirklich einen guten Draht hat. Und das ist so ein bisschen auch die Herausforderung, sage ich, dass du auch das weitergibst und da versuchen wir uns natürlich auch immer wieder mit anderen Beispielen zu helfen und dass man einfach, ja, wie du es richtig gesagt hast, die Mitarbeiter zuhören, aber auch dann umsetzen. Nicht? Das ist natürlich wieder, wenn sich ein Mitarbeiter 300% mehr Lohn wünscht, ja, das ist super, da hören wir ihm auch zu, aber halt ist leider schwierig abwickelbar. Wobei man sagen muss, wir haben, denke ich, ein Lohnsystem, was progressiv ist und nach Leistung auch und nenn es Loyalität oder Betriebszugehörigkeit, auch dementsprechend angepasst wird. Gell? Und das, ich bin da auch ganz ehrlich, wir sind sicher nicht die, die am höchsten bezahlen, hundertprozentig nicht. Da bin ich aber auch irgendwo stolz drauf, weil wir auch nicht nachgeben und ich erzähle ihnen immer gleich, ich glaube nicht, dass bei uns einer verhungert und das sind auf alle Fälle faire Löhne, nur was teilweise in den Hotels abgeht auch, was da für Löhne bezahlt werden, einfach aus dem Grund außer, weil man irgendwo dann auch, ich verstehe das auch, das soll jetzt nicht hochnäsig klingen oder so, aber wenn man verzweifelt ist, nachher ist vielleicht auch da der Weg zum Euro der einfachste, nur das ist auch wieder sehr kurzfristig und bei weitem nicht nachhaltig, weil du musst ja alles nachziehen, nicht? Dein Preis muss passen, deine Kalkulation muss passen, nur wenn ich danach leihweilig statt 5 kriege ich 3 anstelle und denen das gleiche zahle, haben die 3 natürlich auch um das mehr Arbeit. Ja? Also, und das ist eben die Challenge, die Leute dann schon haben. Ja? Also wie geht das weiter? Gell? Und wenn ich ein Team habe, das jetzt jahrelang zusammenarbeitet und dann kommt einer, der möchte dann, keine Ahnung, 300-400 Euro mehr verdienen und nachher das zeigst du schon, wie das durchsetzt. Also früher oder später kommt sowas daher, auch wenn alle hoch und heilig schwören, dass sie niemals über Geld reden, das ist totaler Blödsinn. Beim dritten Bier geht dann spätestens der Mund auf und dann hast du ein richtiges Problem. Weil dann ist es dann so, dass dann das kann durchaus eine Kettenreaktion auch sein. Gell? Und das habe ich immer gesagt, das tue ich nicht. Weil wir haben andere Assets, wir haben andere, wie sagt man, wir zahlen auch über KV und alles klar, alles gut, wunderbar. Und wir haben super Benefits für die Mitarbeiter. Wirklich tolle Sachen, Kinderbetreuung gratis von 39 bis 22 Uhr, wenn sie möchten, für die Mitarbeiterkinder ganzjährig und so. Also das sind auch Sachen, die kosten auch richtig Geld. Gell? Und deswegen Fitnessstudio und so weiter, den ganzen.
Ja, seid ihr auch ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb, habe ich gesehen. Genau, das macht ja auch viel aus, finde ich. Also ihr werdet ja wahrscheinlich, wie viele Lehrlinge habt ihr in der Alpenrose?
Boah, das, über den Daumen, ich glaube, jetzt haben wir 13, dann im September werden es, glaube ich, 2 oder 3 wieder mehr. Also es variiert zwischen, sage ich mal, 12 und 16. Wo ich angefangen habe, waren es gleich 5 oder 6. Also das freut uns natürlich, dass wir da einiges wieder Richtung, wir haben einen Lehrlingszuwachs erfahren eigentlich über die letzten 10 Jahre, ist auch sehr selten. Und auch der ausgezeichnete Tiroler Lehrbetrieb bin ich auch das erste Mal kläglich gescheitert. Ja, aber das war auch ganz spannend, weil ich immer denke, wir tun so viel für die Lehrlinge. Und wir haben so ein lässiges Ding und so weiter. Und das man muss ja durchflutschen, nicht so quasi. Das habe ich alles aufgezählt, dann sind die da gewesen. Die Prüfungskommission, das sind, glaube ich, immer 2 von der AK und von der Wirtschaftskammer, glaube ich, oder die wechselt ein bisschen durch, auf alle Fälle. Er hat gesagt, na wunderbar, gewaltig, was das alles macht und so weiter. Und wo ist denn die Ausbildungsdokumentation? Nicht? Sag ich, ja da, Wirtschaftskammer, Ausbildungsdokumentation. Nicht? Ach so, ja und die, so quasi für die Lehrlinge, für die Alpenrunde. Sag ich, ja das macht mir mit dem. Nicht? War da fest überzeugt, dass das natürlich super ist. Schön. Ja, bis ich dann gelernt habe eben, speziell die Ausbildungsdokumentation und wie man quasi das an den Mann, die Frau bringt, das ist dann auch mit eins von den größten, sage ich mal, Unterschiede und so weiter. Und das hat man natürlich, und da haben wir auch so ähnlich wie beim Umweltzeichen dann wirklich angefangen, dann, hey, sind wir da auf einem guten Weg? Oder passt es so, wie wir da sind? Und wir haben einige ausgezeichnete Lehrlinge rausgebracht und so. Also die Lehrbeauftragten, die haben mir Sachen wirklich gut gemacht. Da haben wir das in keinen Rahmen da gegeben. So wie die Freien Radikale, das ist miteinander gespielt, nicht so. Und das haben wir dann eigentlich recht gut hingebracht und im Jahr drauf war es dann soweit. Dann haben wir 2019, glaube ich.
Habt ihr euch durchstrukturiert?
Nein, das war auch wieder so. Aber auch Ablehnung, oder das ist vielleicht auch ein wichtiger Prozess, dass man sagt, ich war stinksauer. Also ich war wirklich stinksauer. Ich meine, das gibt es gar nicht. Gell. Darf ja nicht wahr sein, da so viel reingesteckt jetzt und kriege ich den Zertifikat nicht. Gell. Aber nachher, wenn natürlich 2, 3 Wochen drüber nachdenkst, denkst du, ja, stimmt eigentlich nicht. Also das soll ja auch einen Wert haben, auch wenn wir das dann erreichen. Weil wenn das jeder kriegt, dann hat es ja keinen Wert mehr. Das muss man auch sagen. Und das finde ich auch ein gutes Signal auch für Lehrlinge, um auf das vielleicht zurückzukommen. Das ist, denke ich, auch heute wichtig, dass man ihnen Ziele gibt, dass man aber auch sagt, okay, schau her, bei uns kannst du was lernen. Aber was mir ihnen ganz gleich sagen ist, bei uns magst du auch was leisten. Ohne Leistung gibt es bei uns nichts. Außer normale Arbeit natürlich, ist klar. Aber ich sage, ein Leistungsgedanke ist natürlich auch einfach wichtig. Und ich denke, junge Leute brauchen das auch.
Ja, es ist auch, ich finde es auch, es ist in jeder Arbeitsstelle, egal wo, in welcher Branche dass ich arbeite oder was ich von Montag bis Freitag oder auch am Wochenende auch viel mache, weil es halt auch viel oft einmal diskutiert wird, ja, dass man in der Hotellerie und in der Gastro am Wochenende arbeiten muss, unter Anführungszeichen. Und dann, wo ich oft einmal die Ohren wirklich spitzen muss, ist dann, wenn gewisse Radiosender, sei es tirolweit oder österreichweit, dann am Freitag mittags oder vielleicht schon am Donnerstag Nachmittag, wenn es gut geht, schon sagen, willkommen im Wochenende, wo ich sagen muss, es gibt so viel Gewerbe und es gibt so viele Branchen, alles, was im sozialen Bereich ist, alles, was Dienstleistung ist, alles, was, also da gibt es so viele, die was Samstag, Sonntag arbeiten, geschweige denn Supermärkte, die was auch Samstag bis um 19 Uhr offen haben. Also das gibt es ja bei uns auch alles und teilweise haben sie am Wochenende auch noch offen in die Saisonszeiten nicht. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man unter Anführungszeichen die böse Hotellerie und Gastronomie fürs Wochenende arbeiten abstimmt.
Den Stempel, den haben wir natürlich oben.
Den haben wir natürlich oben. Aber ich sage einmal, es ist eher so, wie du davor auch gesagt hast, es ist vielleicht nicht jeder fürs Hotel gedacht oder auch nicht für das gewisse Hotel. Und vielleicht ist jemand in einem Hotel mit 20 Zimmern besser aufgehoben, als wir in einem Hotel mit 150 Zimmern. Gell? Weil die Abläufe sind ganz anders. Ich hab's ja selber auch kennengelernt. Ich war in einem Haus mit 50 Zimmern Veranstaltungsleitung. Ich war in einem Haus mit 150 Zimmern Veranstaltungsleitung. Das ist einfach ganz eine andere Kapazität. Du musst auch schauen, dass du mit den Mitarbeitern untergehst, wenn du Führungskraft dann bist. Wie viele Mitarbeiter hast du bei dir? Hast du einen bei dir oder hast du 10 oder 15 bei dir? Das ist ja auch ein Unterschied. Und wir haben es davor kurz geredet. Es ist ja nicht jede Führungskraft oder nicht jede Fachkraft gleich eine super Führungskraft.
So ist es.
Weil das Führungskraft-Thema ist ja wirklich so, das muss man auch erst einmal lernen. Weil das lernt man ja an sich nicht so wirklich. Wann lernt man das? Da gibt es vielleicht den einen oder anderen Kurs, den man mal machen kann, rhetorisch gesehen, kommunikationsmäßig. Aber so in der Schule oder so, wie man mit Leid umgeht.
Ja, nicht wirklich. Aber das ist auch etwas, wo, wo wir zum Beispiel einen guten Fokus drauf setzen, glaube ich, dass wir eben die Führungskräfte probieren. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und wie du richtig sagst, vielfach ist auch das etwas, was natürlich ist. Also eine natürliche, wie sagt man, natürliche, wenn du nicht viel drüber nachdenkst und trotzdem quasi die richtigen Dinge tust, so, das ist halt dann etwas, was die meiner Ansicht nach auch die richtig guten Führungskräfte ausmacht, wenn man einfach gar nicht viel drüber nachdenkt, was ich jetzt gerade tue und trotzdem für mich das Allerwichtigste ist, egal was man denn, dass man nicht vergessen, dass man alle Menschen, wie sagt man, gegenüber hat und nicht irgendein Werkstück, wo sie einmal jetzt 2 Stunden auf die Seiten packen kann und dann hole ich es wieder her, sondern das ist natürlich eine wunderschöne Sache, aber auch sehr schwierig, weil du mitten immer auch beim Gast und natürlich auch mit den Mitarbeitern gemeinsam das so quasi die Dienstleistung erbringst und das Prinzip ist ja, das birgt natürlich gewisse Risiken, aber deswegen muss man umso besser, sage ich mal, was man sehr viel lernt, ist kreativ zu sein, flexibel auf Sachen zu reagieren, das ist einfach so, weil du mit Menschen einfach nie genau warst, auch beim Gast nicht, der Gast reagiert auch teilweise anders nicht und natürlich versucht man durch Schulungen vorzubauen und Beschwerdemanagement, ich weiß nicht, wie viele Schulungen unsere Rezeptionisten da schon haben, aber es ist einfach immer wieder interessant, weil sich auch der Gast verändert, die werden auch immer anders.
Was mir bei dir aufgefallen ist, jetzt auf der Website, ich habe es im Gasthofhotel Post in Strass barrierefreies einiges angegeben, unter anderem barrierefreie Zimmer. Zum Thema Sozialem gehört ja auch das Barrierefreie dazu. Wie seid ihr es da draufgegangen oder seit wann gibt es bei euch barrierefreie Zimmer?
Naja, zu 100% barrierefreie Zimmer haben wir jetzt seit 2020 2 Stück, aber die sind wirklich barrierefrei. Also da ist jeder Fenstergriff so montiert, dass du den vom Rollstuhl aus der Klangsch, die Montage der Lichtschalter, die Haltegriffe im Badezimmer, der Waschtisch ist unterfahrbar, dass ich wirklich mit dem Rollstuhl unten reinfahren kann, der Spiegel hängt auf einer anderen Höhe, damit sich der trotzdem im Spiegel betrachten kann. Es gibt dann separate Stühle für die Dusche, es gibt Klappstühle in der Dusche, dass wenn der vom Rolli ausrutscht, dass er sich dann entsprechend waschen kann. Es sind die Wendekreise in den Zimmern so, dass er mit dem Rollstuhl unterdreht, der Kasten das eine, der lang. Also das sind ja so viele kleine Sachen, die da wirklich extrem wichtig sind. Und wenn ich jetzt schaue, wie diese Zimmer ausgelastet sind von wirklich von Rollstuhlfahrern, dann sind sie jetzt nicht so narrisch viel. Aber sie haben es auf dem Schirm und sind total happy, dass es dieses Angebot gibt. Aber es gibt ja genügend Menschen, die vielleicht nicht mehr so ganz gut bei Fuß sind oder sich schwer denn mit aufstehen. Und genau da ist die Ausstattung interessant. Und wir haben viel ältere Menschen oder die einfach eine Beeinträchtigung haben. Es gibt ja junge Leute auch, die von mir aus gerade noch einen Haxen haben oder sich mit vielen Sachen halt einfach schwerer denn, die dann diese Zimmer buchen.
Okay, ja, das war jetzt eben meine nächste Frage gewesen. Wie sind denn die Zimmer überhaupt ausgelost? Aber das ist natürlich eine interessante Information, dass das dann eigentlich auch nochmal so unsere Zielgruppe aktuell ist ja ein bisschen öder, nicht mehr der demografische Wandel ist ja, dass man jetzt einfach um 60 plus sozusagen schon einfach mehr Menschen auch gibt und mehr Gäste und das natürlich auch eine Gästeschicht ist, die gern zu uns nach Tirol, vor allem im Sommer, auf Urlaub kommt. Und da ist natürlich das schon dann auch für den Gast interessant, dass ist das Angebot überhaupt pops.
Ja, und die anderen Zimmer sind ja auch, wir haben ja uns zertifizieren lassen auch bei diesen barrierefreien Geschichten und da ja ein Herr da im Rollstuhl, der ist dann gekommen, um das Haus zu zertifizieren und umzuschauen und er hat gesagt, die barrierefreien Zimmer sind perfekt, genauso wie sie sein sollen. Und die anderen Zimmer würde er fast auch schon als barrierefrei durchgehen lassen. Der fährt quasi in jede Dusche mit dem Rolli rein, er kommt auf jedes Klo mit dem Rolli oder in einen Großteil vor die Zimmer. Wobei wir bei diesen Zimmern, auf das muss ich jetzt fairerweise zugeben, nicht einmal so Acht gegeben haben, weil wir gesagt haben, wir machen 2 komplett barrierefreie Zimmer, die alle Stickeln spielen. Und der hat dann gesagt, wie da war zum Überprüfen, ob er sich anders anschauen kann. Und dann sage ich, ja freilich, gern nicht. Und dann ist er da rein und das ist ja auch unglaublich, wie mobil auch ein Rollstuhlfahrer sein kann. Also ich habe gerade so blöd geschaut, wie sich der dann von dem Rolli auf das Bett geschwungen hat oder zur Toilette oder Richtung Waschbecken. Also ich habe allergrößten Respekt vor den Menschen, was da eingeschränkt sind, weil was die aus sich und aus dem Rest vom Körper machen, dass sie noch mobil sein können, es ist unglaublich.
Mhm. Ja, nein, das ist echt Hut ab. Gell? Also was dir, glaube ich, auch an spezielle Krafttrainings und so auch machen, nicht, dass du wirklich sagst, ich bin da leider eingeschränkt, ich habe irgendwie aufgrund von einem Unfall oder so irgendwie ein Bein oder ein Teil oder so von meinem Bein verloren. Da gibt es ja Gott sei Dank in der Medizin jetzt ganz viele Sachen, wo einfach die Menschen, die einfach leider irgendwie da benachteiligt sind, was machen können. Aber natürlich auch der Mensch selber ist halt dann auch noch, wenn der so selbstbewusst ist und dann halt auch auf Urlaub fährt, nicht, dann ist es natürlich schön, wenn er ein Zimmer hat, die sind vielleicht gewisse Sachen erleichtert. Oder halt dann auch, wenn ich in ein gewisses Alter komme oder halt auch jemanden dabei habe, der auf welchen Grund auch immer irgendwo eingeschränkt ist, dass man sagt, man kann dem eigentlich sein Urlaub noch verschönern, sage ich mal, gell?
Schau, und bei uns, die Mama, die ist jetzt auch 85 Jahre alt und braucht mittlerweile einen Rollator. Und wenn ein Zimmer so ausgelegt ist, dass ich den Rollator irgendwo hinstelle, ohne dass er mir ständig am Weg umgeht, aber dann doch griffbereit ist, wenn man braucht, das sind alles so Kleinigkeiten. Und wir haben beim Umbau 2009 war das, vor der Mama die Wohnung damals schon in weiser Voraussicht so barrierefrei wie möglich gemacht. Gell, dass da keine Stufen sind, dass es nicht weit ist zum Aufzug, den wir im Haus haben. Und ja, das ist jetzt natürlich unglaublich praktisch, weil jetzt ist es soweit, dass man in der Bewegung eingeschränkt ist und da kommt uns das entgegen, da kommt der Mama das entgegen und da macht man sich gegenseitig das Leben einfach ein Stück weit leichter.
Mhm. Das heißt halt auch, ich habe es halt vorausschauend gearbeitet, sage ich jetzt einmal. Das hat, Nachhaltigkeit hat ja auch ganz viel auch mit vorausschauend zum Tag, gell? Egal ob man das, und so wie es bei dir aussehen ist, macht es halt auch im kompletten Umfeld. Ist da jetzt auch nicht drin zwischen privat nicht nachhaltig und beruflich schon nachhaltig, sondern das ist halt einfach eine super schöne Synergie, sage ich jetzt einmal, wo ich einfach sage, wir haben den Nachhaltigkeitsgedanken sowieso schon irgendwo ein bisschen im Blut und alle wäre schon gehabt. Und jetzt habe ich es halt irgendwo in alle Bereiche der Nachhaltigkeit ausgebaut.
Ja, und bricht man so, das klingt jetzt vielleicht banal, gell? Aber einfach ein bisschen Hausverstand und gierig, also praktikabel, dann hast du schon ganz viel erledigt.
In der Hotellerie, in der Gastro, da menschelt sie ja sowieso nicht, weil sonst darf man jetzt in dem Gewerbe ja nicht arbeiten oder schon gar kein Hotel mit Restaurant haben, wenn man keine Menschen mögt. Also wir sind ja deswegen in der Hotellerie und der Gastronomie tätig, weil wir gern mit Menschen sind. Und jeder hat halt seine unterschiedlichen Ansichten, nicht? Oder halt auch, sage ich mal, Gepflogenheiten, die man von klein auf hat. Und wir haben davor auch kurz gesprochen, Maximilian, gibt es von eurer Seite her, gibt es da irgendwas, wo du oder wo ihr zwar sagst, das möchtet ihr gerne noch mitteilen?
Man darf das Ganze nicht sehen, diese Nachhaltigkeit wird da manchmal vielleicht das ein bisschen mit so einem Stehenbleiben oder sowas, also, das ist so wie früher oder so. Das stimmt eigentlich überhaupt nicht, sondern ich kann ja erst innovativ sein oder Innovation kann ich ja nur aus der Tradition heraus betreiben. Und wenn ich weiß, wo meine Wurzeln herkommen und was das ist, dann kann ich wirklich innovativ neue Konzepte fahren, die dann aber auch standhaft oder Bestand haben. Und da sieht man ja eben auch, also wir sind im Winter ein multikulturelles Team und da sind wir mittlerweile im 21. Jahrhundert. Also wir haben eben die Nora von Norwegen, wir haben in so einem Drago, der kommt aus Bosnien, oder Christoph aus der Slowakei, wir sind ein junges Team und wir agieren da alle super zusammen. Und das ist schon schön, weil du dann eigentlich auch wieder merkst, okay, also die Grundwerte sind eh wohl die gleichen, wir sind alle die gleichen. Also wir machen halt das Gulasch so und der Drago in Bosnien macht es ziemlich ähnlich, halt der das und das. Und so tauscht man sich halt aus, so kommt man wieder auf was und ja, und da bindet man halt alle ein.
Nochmals vielen, vielen Dank an alle meine Interviewpartner, an die Ehrlichkeit und Offenheit, die ihr an den Tag gelegt habt. Wir haben sehr, sehr lustige Interviews geführt, aber auch natürlich über viele Punkte gesprochen, die schon sehr gut laufen und Dinge, die schon besser im Tiroler Tourismus und auch natürlich in anderen Tourismusregionen außerhalb Tirols laufen könnten. Vielen Dank, dass ihr eure Best-Practice-Beispiele mit uns geteilt habt. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hören auf Gold, dein Podcast mit Wert. Musik